Idealerweise habe ich ein Handbuch, ein Datenschutzhandbuch, was für alle Mitarbeiter gilt, die personenbezogene Daten verarbeiten, dass ich da quasi meinem Weisungsrecht nachkomme.
Herzlich willkommen zum RSM Ebner Stolz Mittelstandstalk. In diesem Podcast geht es um Themen, die mittelständische Unternehmen bewegen. Mein Name ist Eva Brendel, ich bin Redakteurin bei FAZ Business Media. Der Beschäftigtendatenschutz ist für mittelständische Unternehmen natürlich sehr wichtig und sollte auf keinen Fall vernachlässigt werden, denn Arbeitgeber sind ja in der Pflicht, die Privatsphäre und die Daten ihrer Beschäftigten zu schützen. Der Umgang mit personenbezogenen Daten am Arbeitsplatz ist im sogenannten Bundesdatenschutzgesetz und der Datenschutzgrundverordnung geregelt. Heute spreche ich mit der Arbeitsrechtlerin Eva Einfeld und dem IT-Rechtler Philipp Kühn, beide Partner bei RSM Ebner Stolz in Köln, worauf Unternehmen beim Datenschutz in Bezug auf ihre eigenen Mitarbeiter achten müssen. Und es soll darum gehen, welche Vorteile es einem Unternehmen bringt, auch hier auf einen effektiven Datenschutz zu achten. Beginnen wir doch vor der Pflicht einmal mit der Kür. Welche Vorteile bringt ein effektiver Mitarbeiterdatenschutz dem Unternehmen, Frau Einfeld?
Ja, wichtig ist tatsächlich, Vertrauen in Datenschutz bedeutet auch Vertrauen in Technik. Das heißt, die Mitarbeiter sind bereit, Technik, die im Unternehmen gegeben zur Verfügung steht oder die auch notwendig ist, für die Arbeitsleistung zu nutzen und sich damit auch aktiv zu beschäftigen. Es ist, wenn Mitarbeiter in die Technik und in den Datenschutz vertrauen, sind sie eher bereit, neue Techniken und neue Software zu akzeptieren. Die wird leichter integriert. Also insofern ist das schon mal ein ganz großer Vorteil für die tägliche Arbeit. Umgekehrt ist es aber auch, wenn der Mitarbeiter Datenschutz nicht beachtet wird, beziehungsweise wenn es da Verstöße gibt. Wir brauchen das, glaube ich, nicht mehr zu erwähnen, dass die DSGVO mittlerweile sehr hohe Strafen potenziell davor sieht. Arbeitnehmer gehen häufiger vor Gericht, wenn es Verstöße im Datenschutz gibt, im Arbeitsverhältnis. Mein Kollege kann mich da vielleicht korrigieren, aber die meisten Urteile zum Schadenersatz wegen Datenschutzverstößen kommen tatsächlich von den Arbeitsgerichten. Das zeigt, das ist also ein ganz wichtiger Punkt, den die Mitarbeiter auch sehr ernst nehmen. Deswegen sollte der Arbeitgeber das auch ernst nehmen. Was nicht vernachlässigt werden darf, ist, kommt es zu Datenschutzverstößen, sprechen die Mitarbeiter drüber, gehen gegebenenfalls vor Gericht. Das sorgt für einen schlechten Ruf. Der schadet dem Unternehmen, der schadet dem Geschäft. Gerade in der heutigen Zeit, wo gute Mitarbeiter schwer zu kriegen sind, schadet das auch dem Recruiting. Ja, weil gerade die guten Mitarbeiter und die Fachkräfte häufig auch auf diesen Punkt achten. Also insofern, insgesamt ist es wichtig, dass der Datenschutz auch bezüglich der Mitarbeiter auch in den Unternehmen sehr ernst genommen wird. Das ist keine Kleinigkeit mehr.
Ein effektiver Beschäftigtendatenschutz bringt also Vertrauen, schafft Vertrauen. Aber es gibt natürlich auch die Pflicht bei dem Thema. Beim Beschäftigtendatenschutz geht es ja um die Verarbeitung personenbezogener Daten. Was sind denn jetzt genau personenbezogene Daten, Herr Kühn?
Ja, personenbezogene Daten, der Begriff ist tatsächlich sehr, sehr weit definiert. Also grundsätzlich ist er erstmal in der Datenschutzgrundverordnung definiert und hat halt, findet immer dann Anwendung, wenn jegliche Daten irgendwie auf eine natürliche Person zurückzuvollziehen sind. Das sind natürlich unsere Namensdaten, das ist relativ klar, aber das kann auch teilweise sehr abstrakt sein. Das Lieblingsbeispiel ist immer eines, was auch vom BGH so schon entschieden worden ist, ist für die IP-Adresse, also nun ein numerischer Code, wo quasi ein Computer erstmal mit zugeordnet ist oder ein Anschluss mit zugeordnet ist. Und wenn ich den so auf der Straße finde, kann ich erstmal nichts mit anfangen. Aber es gibt halt die abstrakte Möglichkeit, dass ich im Falle eines strafrechtlichen Verstoßes mich zur Polizei wenden könnte. Die könnte dann ermitteln, welchem Computer war zu welcher Zeit diese IP-Adresse zugeordnet. Und das hat für den BGH ausgereicht, um zu sagen, das ist ein personenbezogenes Datum. Insofern, das hilft immer, um einzuordnen. Es ist ein sehr, sehr weiter Begriff. Und um ein Beispiel aus dem Mitarbeiterbereich zu machen, wenn jetzt beispielsweise ein Mitarbeiter irgendwo im produzierenden Betrieb eine Maschine umstellt, sich dafür eine Maschine authentifizieren muss mit einem Ausweis oder was auch immer, und in der Betriebssoftware von der Maschine dann steht, Mitarbeiternummer schlag mich tot, hat letztendlich die Maschine irgendwie neu programmiert, dann ist das schon ein personenbezogenes Datum.
Und wann liegt dann die Verarbeitung solcher Daten vor?
Im Grunde genommen immer, wenn irgendwie auf diese Daten zugegriffen wird, die gespeichert werden, die Daten erhoben werden, das sind alles Unterbegriffe von der Verarbeitung, die irgendwie weiter genutzt werden, liegt schon eine Verarbeitung vor. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen Berater bei mir im Haus habe, der mir helfen soll, meine Mitarbeiterakten irgendwie zu sortieren und er guckt mir beim Einblick in die elektronische Mitarbeiterakte über die Schulter, dann wäre das schon ein Verarbeitungsvorgang, in dem Fall sogar durch einen Dritten. Und das sind, also die Beispiele sind mannigfaltig, gerade im arbeitsrechtlichen Zusammenhang beziehungsweise im Arbeitszusammenhang. Das sind Daten, die ich in der Personalakte führe. Im Rahmen der Zeiterfassung findet eine Datenverarbeitung statt. Wenn ich Beurteilungen habe über Mitarbeitern, diese Logdateien, von denen ich eben schon gesprochen habe. Aber es reicht auch schon aus, wenn ich morgens mit meiner Karte die Tür öffne, um ins Unternehmen reinzukommen. Das ist schon eine Datenverarbeitung.
Und worauf muss der Arbeitgeber bei der Verarbeitung personenbezogener Daten genau achten, Frau Einfeld?
Ja, das Entscheidende hier ist tatsächlich, es bedarf immer einer Rechtsgrundlage. Für jede Verarbeitung brauche ich eine Rechtsgrundlage. Das ist nach Interessenabwägung möglich, wenn dies zum Beispiel zur Erfüllung des Arbeitsverhältnisses, des Arbeitsvertrages erforderlich ist. Da fällt schon sehr, sehr viel drunter im Arbeitsrecht. Oder es kann zulässig sein aufgrund berechtigter Interessen. In ganz strengen Ausnahmefällen kann das auch die Einwilligung sein. Die würde ich aber aus praktischer Sicht tatsächlich im Arbeitsverhältnis eher vergessen, weil sie muss freiwillig gegeben werden. Und aufgrund des Abhängigkeitsverhältnisses zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ist grundsätzlich davon auszugehen, dass die Einwilligung nicht freiwillig ist. Der Arbeitnehmer müsste da irgendetwas für zurückbekommen als Gegenleistung, damit die freiwillig gegeben ist. Und das ist in den seltensten Fällen der Fall. Also insofern, es braucht eine Rechtsgrundlage. Die Daten dürfen nur für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke erhoben werden. Sofern man diesen Zweck später ändern will, brauche ich da auch wieder eine Rechtsgrundlage für. Und ganz wichtig ist, dass die Unternehmen geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vorhalten müssen, um die Datensicherheit zu gewährleisten. Da kommen wir wieder auf die erste Frage eigentlich zurück. Warum ist das so wichtig? Konkret heißt das, dass die Unternehmen dafür sorgen müssen, dass die Daten vor unbefugtem Zugriff geschützt werden, dass die davor geschützt werden, dass sie verloren gehen oder auch, dass sie missbraucht werden. Das ist also ganz, ganz wichtig. Zusätzlich muss es ein Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten geben. Dort muss aufgeführt werden, was alles an Daten verarbeitet wird. Also alle Prozesse müssen da aufgelistet werden. Und das muss man leider in der Praxis sagen, vergessen das Arbeitgeber gerne. Die machen bei jedem Kunden eine Datenschutzerklärung. Das müssen sie letztendlich auch beim Arbeitnehmer machen. Das heißt, der Arbeitgeber muss den Arbeitnehmer darüber informieren, welche persönlichen Daten er sammelt, wofür sie verwendet werden, wer Zugriff drauf hat und wie lange sie gespeichert werden. Und das muss er auch jedes Mal erneuern, wenn er zum Beispiel, wie erwähnt, den Zweck der Verarbeitung ändert. Da muss der Arbeitnehmer erneut darüber informiert werden.
Und welche Rolle spielt der Betriebsrat bei dem Thema? Hat er hier irgendwie ein Mitspracherecht, Frau Einfeld?
Tatsächlich hat er mittlerweile in der Praxis einen sehr, sehr großen Einfluss, obwohl man sagen muss, der Betriebsrat hat tatsächlich kein Mitbestimmungsrecht, was den Datenschutz angeht. Aber, und das werden alle Arbeitgeber, die einen Betriebsrat haben, in der Praxis festgestellt haben, sie können keine Betriebsvereinbarung zu einem Software oder zu einem technischen Gerät machen, ohne dass der Betriebsrat auch im Thema Datenschutz ganz kräftig mitreden möchte. Das Entscheidende ist, wo das dran aufgehängt wird, eine der Grundaufgaben des Betriebsrates ist es, die Einhaltung der bestehenden Gesetze mit zu überwachen. Und dazu gehört auch das Datenschutzgesetz oder die DSGVO. Und das nehmen Betriebsräte heutzutage mittlerweile sehr, sehr ernst. Und wenn Sie jetzt ein Mitbestimmungsrecht des Betriebsrates besteht es, wenn Sie neue technische Einrichtungen einführen, die dazu geeignet sind, Leistungen und Verhalten der Mitarbeiter zu kontrollieren. Das sind praktisch alle mittlerweile. Also wir grübeln immer intern auch darüber nach, was könnte es denn für eine technische Einrichtung geben, die jetzt die Leistung oder das Verhalten der Mitarbeiter nicht kontrolliert. Sie haben von meinem Kollegen gehört, dass wenn der Mitarbeiter irgendwie mit diesem Gerät interagiert, werden Daten von ihm erhoben. Und über diese Daten kann ich kontrollieren, was er macht, wann er was gemacht hat. Und das ist eine Leistungs- und Verhaltenskontrolle. Also insofern ist da ein sehr weites Mitbestimmungsrecht. Und wenn Sie so etwas einführen wollen, dann besteht in der Regel der Betriebsrat darauf, dass in dieser Betriebsvereinbarung oder bei der Einführung auch der Datenschutz eingehalten wird und versucht häufig sogar den schon bestehenden strengen Datenschutz sogar noch weiter zu verschärfen. Das ist also die Rolle des Betriebsrates, kommt über die Überwachung der Einhaltung der Gesetze, und da gehen die Betriebsräte mittlerweile sehr, sehr weit.
Ja, was passiert denn, wenn ein Arbeitnehmer mit der Verarbeitung seiner Daten nicht einverstanden ist? Gibt es da eine Möglichkeit, sich irgendwie zu wehren?
Tatsächlich, soweit die Verarbeitung der Daten rechtmäßig und erforderlich ist, kann er sich hier praktisch nicht gegen wehren. Man muss ein bisschen unterscheiden, auf welcher Rechtsgrundlage die Verarbeitung erfolgt. Wenn die Verarbeitung erforderlich ist für die Durchführung des Vertragsverhältnisses, also hier des Arbeitsverhältnisses, dann kann er sich da nicht gegen wehren. Will er die Verarbeitung nicht haben, bleibt ihm letztendlich nur die Möglichkeit, das Arbeitsverhältnis zu beenden, weil der Arbeitgeber kann es nicht ordnungsgemäß durchführen. Wenn die Verarbeitung auf der Grundlage des berechtigten Interesses erfolgt, dann kann der Arbeitnehmer Widerspruch erheben gegen die Verarbeitung. Das führt aber lediglich dazu, dass der Arbeitgeber nochmal in die Interessenabwägung reingehen muss und dass den Widerspruch des Arbeitnehmers hierbei berücksichtigen muss. Kommt er dann zum Ergebnis, dass er trotzdem ein überwiegendes berechtigtes Interesse hat, dann kann er weiterhin verarbeiten. Lediglich eine echte Konsequenz hat es, wenn der Arbeitnehmer seine Einwilligung erteilt hat, also wenn die Grundlage der Verarbeitung die Einwilligung ist. Hier kann er die Einwilligung zurückziehen und dann ist die Verarbeitung für die Zukunft ausgeschlossen, für die Vergangenheit bleibt sie aber möglich. Und wie vorhin schon erwähnt, ist die Einwilligung tatsächlich der seltenste Fall im Arbeitsverhältnis.
Kann ein Arbeitnehmer verlangen, vom Arbeitgeber zu erfahren, welche Daten über ihn gespeichert sind? Und wenn ja, wie kann er diesen Auskunftsanspruch durchsetzen, Herr Kühn?
Also er kann das auf jeden Fall verlangen. Das Zauberwort haben Sie gerade schon gesagt. Das ist der Auskunftsanspruch, der in der Datenschutzgrundverordnung in Artikel 15 geregelt ist. Das heißt, grundsätzlich kann ich als betroffene Person, egal ob ich jetzt Arbeitnehmer bin oder auch nicht, kann ich immer gegenüber demjenigen, der meine Daten verarbeitet, eine Information darüber verlangen, welche Daten er über mich verarbeitet, und ich kann sogar auch verlangen, dass ich eine Kopie der Daten bekomme, um eben kontrollieren zu können, welche Daten werden verarbeitet und werden die auch rechtmäßig verarbeitet. Und das gilt natürlich dann eben auch für den Arbeitnehmer, der eben gegenüber dem Arbeitgeber sagen kann, so jetzt, lieber Arbeitgeber, jetzt sag mir doch mal, welche Daten hast du eigentlich alle über mich? Welche Daten sind letztendlich über mich bei dir gespeichert? Das stellt natürlich den Arbeitgeber in der Regel vor eine kleine Herausforderung, weil immer die Frage ist, inwiefern sind die Systeme überhaupt so, dass ich diese Informationen da rausbekomme, um nochmal bei diesem Maschinensystem zu bleiben. Könnte man sich natürlich die Frage stellen, kann ich das überhaupt irgendwie auf Knopfdruck rausholen oder muss ich 10 Leute da hinsetzen, die dann 2 Monate nachgucken, wann hat der Mitarbeiter sich da irgendwie eingeloggt oder auch nicht. Das heißt, wir haben da zum einen eine rein faktische Herausforderung, wir haben aber auch eine rechtliche Herausforderung, weil natürlich, wenn ich jetzt beispielsweise in dem Datensatz noch Daten von anderen Mitarbeitern drin habe, darf ich diese Information nicht herausgeben. Das heißt, ich müsste das auch entsprechend schwärzen. Wenn ich beispielsweise einen Mitarbeiter habe, der im Kundendienst arbeitet, im Callcenter arbeitet, müsste ich im Grunde genommen Gesprächsprotokolle dahingehend auch einschränken und schwärzen. Und die Frage der Durchsetzung geht auch immer einher damit, in welcher Tiefe darf ich eigentlich oder habe ich eigentlich einen Auskunftsanspruch, beziehungsweise umgekehrt aus der Sicht des Unternehmers, des Arbeitgebers gesprochen. Was muss ich denn tatsächlich alles an Informationen zur Verfügung stellen, wenn der Arbeitnehmer damit so einem Auskunftsanspruch kommt, den man natürlich im Zweifel sogar auch gerichtlich durchsetzen kann? Und da bin ich nochmal bei dem, was die Kollegin Einfeld eben gesagt hat. Wir haben tatsächlich nicht nur im Schadensersatzbereich, sondern auch im Auskunfts Recht, datenschutzrechtlich eine Vielzahl an arbeitsgerichtlicher Rechtsprechung, weil das mittlerweile einfach ein beliebtes Einfallstor geworden ist für Mitarbeiter. Insbesondere, wenn die irgendwie nochmal Überstunden abgerechnet haben wollen oder Handelsvertreterausgleich analog oder was auch immer man sich da vorstellen kann, dann ist natürlich die erste Idee, wenn ich diese Information nicht selber gesammelt habe, sage ich meinem Arbeitgeber, jetzt sag mir doch mal bitte, was du alles für Daten über mich gesammelt hast. Und da geht es dann in der Regel tatsächlich weniger um das Ob, dass Informationen gegeben werden, sondern es geht eigentlich immer, der Streitpunkt ist eigentlich immer, in welcher Tiefe müssen eigentlich Informationen herausgegeben werden. Und das ist dann tatsächlich eine Einzelfallentscheidung und kann auch durchaus eine etwas politische Frage sein und immer dann auch die Frage, in welche Richtung möchte und in welche Richtung kann man dann informieren.
Und was passiert, wenn der Arbeitgeber Daten über einen Arbeitnehmer speichert, ohne dass es hierfür eine Rechtsgrundlage und transparente Informationen gibt?
Hier gibt es natürlich zwei Stoßrichtungen, die man sich so vorstellen kann. Zum einen kann natürlich der Arbeitnehmer auch versuchen, dagegen vorzugehen, wenn er diese Informationen beispielsweise bekommen hat im Rahmen des Auskunftsanspruchs und er hat es dann entweder selber oder anwaltlich beraten festgestellt, kann er natürlich auch versuchen, die Löschung dieser Daten zu verlangen. Das ist auch eines der Rechte, die er hat. Die wesentlich relevantere und interessantere Frage ist natürlich dann eher die Stoßrichtung der Datenschutzaufsichtsbehörde. Das heißt, die Behörde kann natürlich auch hingehen und eine Untersuchung durchführen. Das ist tatsächlich auch wiederum im Arbeitsrecht ein Einfallstor, weil der Arbeitnehmer, wenn er sich irgendwie gegen den Arbeitgeber wehren will und nichts anderes mehr weiß, kann er natürlich auch zur Datenschutzbehörde gehen und sagen, hier, ich weiß übrigens aus meiner Tätigkeit, da werden Listen geführt, wo Mitarbeiter irgendwie überwacht werden, obwohl man das gar nicht darf. Und dann wird die Datenschutzbehörde sich das natürlich auch mal angucken und gucken und prüfen. Und da aufgrund dessen kann es durchaus auch Bußgelder geben. Ein relativ prominentes Beispiel war in der jüngeren Vergangenheit ein Unternehmen, was intern Bewertungslisten geführt hat. Da wurden so scheinbar harmlose Interviews nach der Urlaubsrückkehr geführt und die wurden aber sehr streng und sehr detailliert dokumentiert, um halt irgendwie die Arbeitnehmer gut klassifizieren zu können oder so. Das ist dann durch Zufall aufgefallen, der Datenschutzbehörde gemeldet worden. Und da gab es dann nicht nur ein dickes Bußgeld, zudem muss natürlich dann diese Verarbeitung auch sofort unterlassen werden. Das heißt, da gibt es in der Regel dann auch eine Untersagungsverfügung von der Behörde. Und zusätzlich zu dem Bußgeld und der Untersagungsverfügung kann man dann im Zweifel auch noch damit rechnen, wenn die Mitarbeiter davon Wind kriegen, dass die dann natürlich auch auf die Idee kommen, einen Schadensersatzanspruch geltend zu machen.
Jetzt würde ich gerne noch aufs Thema Weitergabe und Veröffentlichung von beschäftigten Daten eingehen. Und zwar auf ein paar Einzelfälle. Zum ersten Mal, dürfen denn Gehaltslisten veröffentlicht werden, Frau Einfeld?
Ganz klare Antwort, nein. Auch eine sehr kurze Antwort. Hiervon muss man allerdings unterscheiden. Gegenüber dem Betriebsrat sind sie mitzuteilen, beziehungsweise nicht mitzuteilen. Der Betriebsrat hat ein Einsichtsrecht in die Lohn- und Gehaltslisten, damit er überprüfen kann, ob Lohngerechtigkeit eingehalten ist und Betriebsvereinbarung, Tarifverträge etc. Aber eine Veröffentlichung auf gar keinen Fall.
Wie ist es mit den Beurteilungsnoten? Können die zum Beispiel in einem Ranking im Intranet veröffentlicht werden, Herr Kühn?
Auch hier würde ich sagen, grundsätzlich nein. Man kann sich, also die Ausgangsfrage ist halt immer letztendlich die Frage, habe ich eine Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung oder nicht? Die Veröffentlichung wäre eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten des Mitarbeiters. Und wenn ich jetzt ausnahmsweise irgendwie so ein Wettbewerbsding im Unternehmen machen will und die Mitarbeiter darin tatsächlich mal, und da würde ich ein großes Fragezeichen dran machen, ob das in diesem konkreten Einzelfall überhaupt möglich wäre, aber nehmen wir es mal für diesen hypothetischen Fall an, die Mitarbeiter hätten wirksam darin eingewilligt, dass diese Beurteilungssachen veröffentlicht werden, dann ginge es aber nochmal, da würde ich ein großes Fragezeichen dran machen und grundsätzlich würde ich hiervon dringend abraten.
Wie muss man mit Privatadressen und Telefonnummern der Arbeitnehmer umgehen?
Hier muss man tatsächlich sagen, dass die Unternehmen hier eigentlich sorgfältiger sein müssten. Das wird gerne sehr leichtsinnig gesehen, weil hier gilt das Gleiche. Ich brauche eine Ermächtigungsgrundlage, eine Rechtsgrundlage, um Privatadressen oder Telefonnummern weiterzugeben oder auch zu verwenden an irgendwen. Stellen Sie sich vor, eine Kollegin von Ihnen ist in Urlaub und Sie haben jetzt eine Frage und Sie sagen, das ist aber ganz wichtig, ganz dringend, dass ich das brauche, und gehen in eine Personalabteilung und sagen, ich brauche ganz dringend die Telefonnummer. Und dann kriegen Sie die Telefonnummer. Die Frage ist, ist das tatsächlich schon hierfür zulässig? Warum hat der Arbeitgeber die Telefonnummer? Zu welchem Zweck? Ist das ein Zweck und habe ich ein berechtigtes Interesse? Da muss ich also wirklich im Einzelfall immer genau gucken. Ein schönes Beispiel, was bei uns in der Praxis immer wieder kommt, ist die Weitergabe auch von Privatadressen an den Betriebsrat zum Beispiel. Der Betriebsrat darf man nicht unterschätzen. Der Betriebsrat selber ist ja auch an den Datenschutz gebunden. Verarbeitende oder verantwortlicher Datenverarbeiter, das bleibt der Arbeitgeber. Und der Betriebsrat möchte jetzt für den einen oder anderen Zweck, möchte er gerne die Privatadressen haben. Zum Beispiel bei einer Betriebsratswahl kann der Arbeitnehmer verlangen, dass er Briefwahl macht. Dann braucht der Betriebsrat die Privatadresse, um dem die Briefunterlagen, Briefwahlunterlagen dorthin zu schicken. Was Betriebsräte aber aus Vereinfachungsgründen gerne machen, ist, dass sie beim Arbeitgeber ankommen und sagen, pass mal auf, ich will jetzt von allen Arbeitnehmern die Privatadressen haben, für den Fall, dass jemand kommt und Briefwahl beantragt, dann brauche ich die doch. Das ist aus unserer Sicht keine ausreichende Rechtsgrundlage, um alle privaten Adressen rüberzugeben, weil wenn der Arbeitnehmer das beantragt, kann er gerne seine Adresse oder die Adresse, das muss ja nicht seine Privatadresse sein, die Adresse mitteilen, an die die Briefwahlunterlagen geschickt werden sollen. Und von daher gesehen muss man hier wirklich aufpassen, warum man welche Daten rausgibt, warum man die Privatadresse rausgibt. Ist das zum Beispiel, es kommt vielfältig vor, ein Mitarbeiter ist krank und Sie wollen Blumen nach Hause schicken. Kann die Personalabteilung Ihnen dafür die Adresse geben? Ja, also bei solchen Sachen ist wirklich ein großes Fragezeichen zu machen.
Und wie sieht es mit Geburtstagslisten bzw. Altersangaben aus, die im Intranet offengelegt sind, Herr Kühn?
Ja, das ist auch ein Evergreen, hätte ich fast gesagt, ein sehr beliebtes Thema. Also das kann man, grundsätzlich kann man das rechtmäßig gestalten, aber auch da ist wieder der Punkt, darf ich das überhaupt? Und da würde es sich empfehlen, da tatsächlich einfach von den jeweiligen Mitarbeitern ausdrücklich die Einwilligung einzuholen. Wollen die, dass diese Daten im Intranet veröffentlicht werden oder nicht? Da muss ich natürlich darüber informieren, wie soll diese Geburtstagsliste aussehen und so weiter und so fort. Kurze Antwort, es ist grundsätzlich möglich, aber eben da muss ich einiges berücksichtigen und dann kann man das aber auch machen. Aber wenn ein Mitarbeiter es halt eben nicht will, dann tue ich gut daran, diese einzelnen Mitarbeiter dann auch außen vor zu lassen und dann nicht trotzdem das zu veröffentlichen, so nach dem Motto, dann sieht ja komisch aus, wenn wir nicht alle Mitarbeiter, da haben wir in der Praxis schon so ein paar Sachen gesehen und auch da rät es sich eigentlich so wie immer im Datenschutz an, auf Sicht fahren und dann kann man auch einiges machen.
Und jetzt noch das Thema Arbeitnehmerfotos. Wann dürfen Fotos verwendet werden und wann nicht?
Tatsächlich auch neben der Geburtstagslistenpunkt, der immer wieder kommt. Hier spielt natürlich nicht nur der beschäftigten Datenschutz mit rein, sondern auch das Urheberpersönlichkeitsrecht beziehungsweise das Recht am eigenen Bild, weil wir hier über Fotografien sprechen. Als Faustformel kann man sich sagen, wenn ich es nur in Anführungsstrichen im Intranet machen möchte, ist es gegebenenfalls einfacher möglich, als wenn ich das im Extranet machen möchte, also auf der Webpage sozusagen, wo das Unternehmen mit nach außen tritt. Hier spielen aber auch wiederum eine Vielzahl von Faktoren mit rein, sodass ich leider hier eine sehr juristische Antwort geben müsste. Es kommt nämlich darauf an, ja, also für welchen Zweck sollen die Bilder genutzt werden, in welchem Zusammenhang sollen die Bilder genutzt werden. In jedem Fall würde ich dringend davon abraten, Bilder aus einer, die kann dienstlich veranlasst sein, einer dienstlich veranlassten Feier, beispielsweise einer Weihnachtsfeier, die aber eher einen privaten Charakter hat, da auf einmal Bilder im Intranet zu veröffentlichen, ja, oder sogar im Extranet. Da würde ich die Finger von lassen. Also da sollte man sich vernünftig Gedanken drüber machen, im Zweifel auch Informationen den Mitarbeitern, die betroffen sind, zur Verfügung stellen, vielleicht auch mit Einwilligungserklärungen arbeiten und in diesem besonderen Fall, und dann kann man das machen Sollte aber sich da vernünftig Gedanken nochmal machen.
Und jetzt würde ich gerne noch zu einem Fall kommen, der ja auch durch die Presse gegangen ist. Wie geht es, also wie verhält sich es denn, wenn es um Videoaufzeichnungen des Arbeitgebers geht? Sind die zulässig und worauf muss der Arbeitgeber dabei achten, Frau Einfeld?
Auch hier eine typisch juristische Antwort. Es kommt drauf an. Entscheidend ist tatsächlich immer die Verhältnismäßigkeit und eine Interessenabwägung. Grob kann man verschiedene Unterscheidungen treffen. Das eine ist, sind es Videoaufnahmen in öffentlich zugänglichen Räumen oder in privaten Geschäftsräumen. In öffentlich zugänglichen Räumen ist eine Videoüberwachung eher zulässig. Es kommt darauf an, warum. Auch hier immer die Frage nach dem Zweck. Gibt es einen legitimen Zweck? Und danach bestimmt sich auch, was ich überwachen kann. Eine generelle Überwachung von allem ununterbrochen ist sicherlich unverhältnismäßig, aber eine Überwachung ZB zum Beispiel der Eingangstür oder eines Bereichs, wo besonders hochwertige Sachen sind im Geschäft, das ist sicherlich zulässig. Dann muss es aber auch eine offene Überwachung sein, das heißt, es muss erkennbar sein und es muss darauf hingewiesen werden, hier wird überwacht. Anders ist das in privaten Geschäftsräumen. Hier muss man tatsächlich sagen, dass das eingeschränkter ist. Ob das nur zulässig ist, um die Leistung der Mitarbeiter zu kontrollieren, ist mehr als fraglich. Dann sicherlich allenfalls in Stichproben, mehr aber auch nicht. Dann muss es aber auch offen und bekannt sein. Ansonsten wird man sagen können, dass eine Videoüberwachung zulässig sein kann, bewusst vorsichtig formuliert, bei konkreten Anhaltspunkten für eine Straftat oder eine schwerwiegende Pflichtverletzung, wenn im Rahmen der Interessenabwägung und Verhältnismäßigkeitsprüfung man keine alternative Aufklärungsmöglichkeit mehr findet, dann kann das zulässig sein. Wichtig ist dann, dass es aber auch zeitlich begrenzt ist und in einem örtlich sehr abgegrenzten Raum ist. Und dann muss man tatsächlich auch noch unterscheiden, soll das versteckt sein und nicht öffentlich, das heißt eine heimliche Überwachung. Da muss man dann die Kriterien noch höher ansetzen. Also da muss man wirklich sehr genau gucken, ist das wirklich die einzige Möglichkeit, wie ich hier sicher zu einem Ermittlungsergebnis komme. Was man häufiger hat, ist, dass Arbeitgeber sagen, naja, aber ich will doch damit verhindern, dass zum Beispiel Diebstähle passieren. Eine heimliche Überwachung ist nicht geeignet, solche Diebstähle zu verhindern, weil der Arbeitnehmer weiß es ja nicht. Wie soll dann die Videoüberwachung überhaupt irgendetwas verhindern können? Na, also insofern muss man immer genau gucken, ist es öffentlich, ist es in den privaten Räumen, ist es eine offene, ist es eine verdeckte Videoüberwachung? Entscheidend ist halt, zu welchem Zweck und habe ich mildere Mittel, mildere Alternativmaßnahmen, um diesen Zweck zu erreichen?
Ich glaube, was jetzt wirklich in der Podcast-Folge rausgekommen ist, ist, dass Beschäftigtendatenschutz für die Personalabteilung ein wirklich heikles Thema ist. Wie sollte sich ein Arbeitgeber organisatorisch aufstellen, um das Thema gut in den Griff zu haben, Herr Kühn?
Ich weiß nicht, ob es zwingend heikel ist. Also ich würde sagen, es ist auf jeden Fall anspruchsvoll. Heikel würde es, wenn man da vielleicht ein bisschen zu leger mit umgeht, dann kann es heikel werden. Aber die gute Nachricht ist, man kann hier wirklich vieles auch richtig machen. Und das würde beispielsweise bei einer vernünftigen Datenschutzorganisation anfangen. Das heißt, ich habe idealerweise, habe ich ein Handbuch, ein Datenschutzhandbuch, was für alle Mitarbeiter gilt, die personenbezogene Daten verarbeiten, dass ich da quasi meinem Weisungsrecht nachkomme und entsprechende Anweisungen gebe, dass eben Daten auch konform der DSGVO zu verarbeiten sind. Das hat natürlich eine etwas höhere Detailtiefe als einfach nur ein Blatt Papier, wo drauf steht, bitte haltet euch an die DSGVO. Das hängt dann ganz vom Unternehmen ab, was da so reinkommt. Ich tue gut daran, regelmäßige Datenschutzschulungen auch zu machen, insbesondere der Mitarbeiter, die sehr intensiv mit personenbezogenen Daten zu tun haben. Das sind beispielsweise Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter im Bereich Personal, ganz klassisch, oder aber eben auch die besagten, eben schon benannten Mitarbeiter im Bereich Callcenter, die halt einfach sehr viel auch mit Daten zu tun haben, weil es geht natürlich beim Mitarbeiter- und Beschäftigten-Datenschutz nicht nur darum, wie geht's mit den Mitarbeiterdaten, sondern eben, dass die Mitarbeiter auch eben entsprechend mit Daten umgehen. Also insofern eine Datenschutzschulung kann da an der Stelle nicht schaden. Und was viele Unternehmen, was wir sehr oft sehen, was viele Unternehmen vergessen, sind Datenschutzinformationen für die eigenen Mitarbeiter, dass eben transparent gemacht wird, wie werden die Daten verarbeitet. Und das hilft mir als Unternehmen wiederum auch sehr gut zu verstehen, welche Verarbeitungsprozesse habe ich überhaupt bei mir im Unternehmen, wenn es auf beschäftigten Daten kommt, und welche Daten werden überhaupt wo verarbeitet. Und dann kann ich anhand dessen auch nochmal kontrollieren und prüfen, ist das eigentlich alles so in Ordnung oder muss ich an der einen oder anderen Stelle nochmal ein bisschen nachschärfen? Und dann bin ich eigentlich, wenn ich die paar Sachen schon berücksichtigt habe und dann auch noch ein vernünftiges Verarbeitungsverzeichnis führe, wo eben auch die internen Datenverarbeitung, also die Datenverarbeitung, wo es insbesondere um Mitarbeiterdaten geht, wenn das noch da auch noch vernünftig dokumentiert ist, bin ich, meine ich, schon ganz weit vorne mit dabei.
Vielleicht da noch eine Ergänzung aus dem Arbeitsrecht, weil das wird wirklich gerne vergessen. Der Betriebsrat hat wahnsinnig viele personenbezogene Daten, die er verarbeitet. Und den Betriebsrat darf man nicht in dieser Organisation vergessen. Ich habe begrenzte Möglichkeiten, den Betriebsrat zu kontrollieren bei der Verarbeitung der Daten. Umso wichtiger ist es halt, dass ich ihn mit einbinde in meine Datenschutzorganisation und auch den Betriebsrat schule im Datenschutz und dass auch der Betriebsrat geeignete Maßnahmen vorhält, dass bei ihm die Verarbeitung sauber erfolgt.
Ganz herzlichen Dank für die Einschätzungen, Frau Einfeld und Herr Kühn. Das war's schon mit dieser Folge. Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten.
Dankeschön.